Hey, herzlich willkommen zu
Gastro Survival Passionistas.
Der Podcast für die harten Zeiten in der Gastronomie von Ralf Boos und Buddy Zipper. Hallo, mein Name ist Buddy und es ist wunderbar, dass du dir heute etwas Zeit für unseren kleinen Krisenpodcast genommen hast. Wir, das sind Ralf Boos, wohl der Food-Passionista überhaupt, der Grundversorger der gehobenen Gastronomie, mein persönlicher Trüffelgott und ein Freund des gepflegten Tropfens und meine Person, Buddy Zipper, gern und Vielesser, Hobbykoch und absolut leidenschaftlicher Nutznießer der soliden wie auch gehobenen Gastronomie, im echten Leben Berater und Publizist. Schön, dass du dabei bist heute. Ralf, ich sitze hier über den Dächern von Stuttgart. Blauer Himmel. Es duftet unfassbar. Ich habe was von einer Brühe in der Nase. Ich rieche ein bisschen Tafelspitz. Vielleicht ist auch irgendwie was mit Ente dabei, was im Ofen ist. Es ist unfassbar. Und ich glaube, ich bin hier ja wirklich an dem Place to be in Stuttgart. Ralf, wo bin ich?
Also das Place to be in Stuttgart ist ja eindeutig die Wielandshöhe von Vincent Klink, oder nicht?
Ja, richtig. Und jetzt rat mal, wer hier neben mir sitzt.
Ja, dreimal neu darf ich raten, okay, ich schätze mal, der Vincent sitzt neben dir.
Der Vincent sitzt hier neben
mir. Ey, ja. Coole Sache. Ich freue mich, Vincent. Hallo.
Okay, ganz meinerseits.
Boah, ich bin mächtig stolz, dass das geklappt hat, du.
Also Vincent ist ja ziemlich einfach. Man braucht ihn eigentlich nicht vorstellen, weil dadurch, dass er schon so viele Jahrzehnte Legende ist, kennt ihn natürlich auch jeder. Und selbst die jetzt nicht so gastronomieaffin sind wie unsere normalen Zuhörer, sondern die vielleicht zufällig in den Podcast reinschalten, kennen ihn, weil er ja viele Jahre im Fernsehen präsent ist und als Fernsehkoch tolle Sachen macht. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass du auch schon für die Generation vor mir den Raststädter Kreis mitgegründet hast oder mitgearbeitet hast.
Ja, genau.
Das war also die ganz große Kochvereinigung der Leute, die quasi in dieser ersten Witzigmann-Ära sich organisiert haben für gutes Kochen und alles und andere, also weg vom Mainstream hin zur Klasse oder sowas ähnliches. Und war eine großartige Kombination von den wirklich ganz großen Köchen Deutschlands, die obwohl ich bin ja jetzt schon, sag ich mal, die Generation Babyboomer, das war dann die Generation vor Babyboomer.
Die Aufbauer, die Schaffer.
Kreis. Ja, das war da die Noël Cuisine-Zeit.
Ja.
Eben.
Und ich glaub, damals haben wir alles aus Paris eingekauft. Richtig. In Deutschland gab es fast nichts Rechtes, nicht? Und das hat sich ja Gott sei Dank total gedreht.
Ja, absolut.
Also, damals so Rang und Namen hat sich in Rastatt getroffen, im Adler, und hat neue Wege auf der Armin Scherrer, weiß ich, war im Rastatter Kreis. Günther Scherrer, glaube ich, auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber du kennst bestimmt 50 große Namen aus der Hüfte geschossen. Ne?
Ja, ich bin aber mit dem Koch im Schiffchen, wie heißt er wieder in Düsseldorf?
Jean-Claude Bourgoy.
Ja, sind wir, glaube ich, die einzigen, die letzten Mohikaner, die noch am Rödeln sind.
Ja, ich sag mal, das sind die Siebenender. Ja?
Ja. Das ist ja jetzt auch eine Frage, die wir heute, glaube ich, fragen sollten. Hast du noch Bock?
Eigentlich mehr wie früher.
Ja, habe ich auch so zum Schluss hin gemerkt, wo ich gesagt habe, nächstes Jahr, also es war eigentlich für 2020 geplant, dass ich meine Firma in die nächste Generation übergebe. Und umso näher der Punkt kam, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt langsam aber sicher mal auch ein Datum fixieren und sowas, ne? Umso mehr habe ich gesagt, ja, können wir noch mal ganz kurz darüber nachdenken. Und dann kam ja auch sowas, oh, jetzt haben wir Corona, jetzt müssen wir das mal ein bisschen da hinten schieben und sowas, ne? Also ich bin völlig bei dir zurzeit.
Also ich habe auch so ähnliches Gefühl, dass es jetzt einfach freiwillig ist und da macht es mehr Spaß.
Ja, genau. Dann hat man das Gefühl, man tut es für sich. Ja.
Und ja. Ich bin ja jetzt 50 Jahre Koch und so seit 2 Jahren weiß ich endlich, wie es richtig funktioniert.
Hast du was gelernt doch?
Ja, ja genau. Habe ich doch die Kurve gekriegt.
Ja, was für mich ja faszinierend ist, ich mache ja mal so ein bisschen diese Vorfeldrecherche, wenn Ralf und ich uns halt mit den verschiedenen Protagonisten aus der Branche unterhalten. Und wir suchen uns ja auch nur die Netten raus. Also die, die nicht nett sind, da gehen wir nicht hin und die rufen wir auch nicht an. Aber da ist dann so, bei vielen steht, sie haben bei dir gelernt. Bei vielen, ja.
Ja, und was
ja, ja, aber sie waren dann da, haben gelernt und das finde ich so schön, weil das ist so eine etwas, was man mitgibt in diese Industrie, dass man auch so ein bisschen diese Seele mitgibt, weil du bist für mich so ein Soul-Cooker, also jemand, der mit Seele, mit Leib und Seele kocht und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt wieder, Ralf, ich muss zugeben, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja.
Also ich habe so, solche Hochachtung und solchen Respekt vor dir, dass ich wirklich aufgeregt bin, das war ich in den 17 Sendungen vorher oder in den
weniger,
vorher, war ich weniger aufgeregt.
Ja, schön, wenn meine Angestellten auch diesen Respekt hätten. Aber okay, sie sind sehr nett zu mir.
Ja, also ja, das doch, das glaube ich schon. Ja. Ja. Und du bist Musiker, du spielst nämlich Bassflügelhorn, habe ich gelesen.
Das habe ich aufgegeben.
Ja, warum?
War mir jetzt am Schluss zu anstrengend. Man schwitzt mir wie ein Affe mit dem Ding. Man braucht mehr Luft wie bei einer Posaune. Und ich bin wieder zu meinem alten Instrument zurückgekehrt, zur Querflöte. Da brauche ich nur einen ganz dünnen Luftstrahl. Und das ist auch sehr gesund, tief atmen und so weiter. Man könnte auch sagen, altersgerecht.
Ja, altersgerecht. Wobei Querflöte ist ja so auch nicht ohne. Also da muss man ja doch schon...
Ja, ich mache ja nur Jazz und da brauchen wir dann ja wieder Mikrofon und Verstärker und so
weiter. Ah, okay.
Jetzt ja, das muss unter seinem Namen Jazz Rattal aufgetreten. Ne?
Den Sound kriege ich auch hin ungefähr.
Ja, du, aber weswegen wir da sind... wir suchen ja jetzt nach Überlebenskonzepten, nach dem, was über uns hereingebrochen ist. Und da hat es ja viele gebeutelt in der Branche, sehr gebeutelt. Ich glaube, du bist da auch nicht ganz verschont geblieben durch den Lockdown. Meine Einstiegsfrage, jetzt ist Corona zwar fast rum. Ich will noch nicht, also ich habe die große Hoffnung, dass wir keine zweite Welle bekommen, aber trotzdem, meine Einstiegsfrage ist immer ganz gerne, wie war dein Gefühl, wie du das erste Mal davon gehört hast, was da auf dich zukommt?
War schon komisch. Vor allen Dingen auch diese Abwicklung. Also man muss ja dann, ich habe ja 28 Leute beschäftigt, Kurzarbeit, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht, solche Geschichten. Dann, also unheimlich Behördenkrieg und ich habe zu meiner Freude eine Köchin, die bei mir gelernt hat und die hat aber Betriebswirtschaft studiert und die hat zwei Kinder und ist jetzt zu Hause. Es ist also die Frau von meinem Küchenchef und du als normaler Koch kriegst du das ja gar nicht geregelt, wie das alles so funktioniert. Und dann ist auch hier im Service meine Tochter und der Sommelier, der ist auch Restaurantchef und die kommen mit diesem Bürokratismus gut klar.
Ja.
Das war eigentlich eine Riesenhürde, bis das alles mal eigentlich zumachen, ganz klar. Dann zu den Leuten sagen, nehmt mit, was ihr wollt. Guckt, dass ihr verteilt zu Hause. Da wir haben ja praktisch die Ware von einer ganzen Woche da gehabt. Und aber auch Fleisch, das teilweise schon 3 Wochen
mariniert hat oder
gereift hat und so weiter. Das können wir nicht nochmal so lange durch. Dann haben die, und diese ganzen Dinge, das war schon durcheinander. Und als das dann aber erledigt war, habe ich die wunderbare Gabe, dass ich zum Beispiel alles, was mit Geld zu tun hat, verdrängen kann. Das ist auch wichtig in unserem Beruf, sonst wäre ich schon längst im Irrenhaus. Ich habe in der Noël Cuisine-Zeit das Vermögen...
Frag mal Ralf
jetzt. In der Noël Cuisine-Zeit habe ich praktisch das Erbe meiner Eltern verkocht.
Ja, da war
so fast dieses französisch teure Importzeugs gekocht und die Leute haben ja so viel gar nicht gezahlt. Und der Bankbeamte hat sowieso alle Woche einmal angerufen, wann die Umsätze kommen und was. Also da viel erlebt und so weiter. Deswegen bin ich da gar nicht so erschrocken gewesen, habe das verdrängt und habe gesagt, ich habe jetzt Urlaub.
Ja.
Und wenn es dann zusammenbricht, dann sehen wir weiter. Aber jetzt machen wir erst mal. Und dann habe ich mich hier beschäftigt und habe aber gleich so ein Notprogramm geschafft, mir geschaffen, wenn der ganze Laden, alles bricht zusammen, von was lebst du? Dann will ich ja nicht als fliegender Händler Töpfe verkaufen oder sonst irgendwas. Dann habe ich bin so ein bisschen künstlerisch begabt und ich wollte ja früher auch nie Koch werden, habe ich mit Holzschnitten begonnen.
Ja, ich habe es gesehen im Netz.
Und das
ja?
verkauft sich jetzt eigentlich ganz toll. Ich kann zwar meine teure Familie nicht durchziehen damit, aber mich selber könnte ich gut mit dem Zeug ernähren. Und habe mich dann immer so beschäftigt und habe es richtig genossen. Das Einzige, was ein Riesenproblem war, was mich sehr gestört hat, ich war noch nie einkaufen.
Okay, also selber.
Ich esse ja. immer, was hier so gibt und ja, was ja. übrig bleibt ja. und was weiß ich. Oder bestell bei Ralf das Zeug und so weiter. Hm. Und der hat zum Beispiel diese Dosentomaten, ohne die kann meine Frau nicht leben. Die kann nur ein Gericht und das ist so Tomatensoße mit Pasta.
Lass mich raten, welches sind, Produkt das ist.
Ich das ist so eine Feuerohne-Dose. Und das war echt ein Problem, dieses Einkaufen und Anstehen.
Hm. Weil ich bin dann noch mit Maske,
ja, und ich bin ein Macher, das muss laufen. Und dann, also ich bin auch fast zum Vegetarier geworden, weil bei dem Metzger war die längste Schlange. Das habe ich echt nicht ausgehalten.
Ja.
50 Meter, bis du dann endlich ein bisschen Leberkäse kriegst. Also nee.
Und Vincent, darf ich da mal ganz kurz zwischengrätschen, bevor wir es gleich vergessen?
Ja.
Du bist ja, sage ich jetzt mal, mit deinen, du gehst ja mit deinen Gästen schon so, ich sag jetzt mal, sagst denen schon klar an, dass du bei dir kochen willst, was du kochen willst und dass du nicht so dich gängeln lassen möchtest, nur weil jemand irgendwie Laktose oder Gluten oder irgend sowas haben, sollen sie halt woanders hingehen. Aber wie ist das mit dir selber? Wenn du jetzt als Koch hingehen müsstest und sagen müsstest, weiß ich, der Arzt hat gesagt oder mein Gewissen hat gesagt, ich müsste jetzt vegetarisch essen. Wie lange glaubst du, könntest du kochen ohne Fleischprodukte? Ohne dass es dir langweilig wird?
Ich glaube, ziemlich lange.
Ich auch.
Also die Natur ist ja sowas von vielfältig. Das Einzige, was ich nicht kann, das ist vegan. Da komme ich nicht, das komme ich nicht klar damit.
Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass vegan so genussfeindlich ist, ne?
Wenn nee, vegan, man ist
muss ja nicht.
Auch arg eingeschränkt. Also ja. du hast ja. kein Ei, wo was zusammenhält oder...
Ja, und hey,
keine okay. Sahne,
und die ganzen
keine
Milchprodukte und Käse und so.
Außerdem, weiter. Ralf, du sprichst ja mit zwei Fast-Schwaben. Wir sind beide nicht in Schwaben geboren. Ich glaube, du bist in Gießen geboren, ne?
Ja.
Ich bin in Düsseldorf geboren, aber wir sind wesentliche Teile unseres Lebens sind wir irgendwo in Schwaben gewesen. Und ohne Spätzle geht das nicht, Ralf. Ohne Spätzle ja, geht's nicht.
Ja, also ich habe da auch bei uns, wenn Gäste kommen, vegetarisch, unsere Karte ist zur Hälfte sowieso vegetarisch, weil ich finde es ja blöd, wie in Frankreich, weiß ich noch, bei Bocuse vor 20 Jahren, 8 Gänge in jedem Gang irgendein Fleisch von der Wachteltaube rauf und runter, Gänseleber. Und hinterher, also das halten die Leute ja heute am Magen schon gar nicht mehr aus, nicht? Also ich ja auch nicht, sondern das ein Menü praktisch meinetwegen als Höhepunkt ein Fleisch hat, da ist ein Fisch dabei und da sind mindestens zwei Dinge, drei, die nichts mit Fleisch zu tun haben. Das ist aber jetzt gar nicht, weil das ich hier vegetarisch kochen will, sondern ich hasse das Wort vegetarisch, sondern ich mag es einfach, wenn der Gast gar nicht merkt, dass da Fleisch fehlt.
Ja.
Das ist ja oft in der italienischen Küche so. Da merkst du, das ist wunderbar und merkst gerade, ich habe ja heute den ganzen Abend fast vegetarisch gegessen. Das ist so mein Ziel. Keine Doktrin oder so. Und dann aber finde ich auch ganz toll, wenn man mal man ist konsequent, aber ganz wichtig ist auch die Inkonsequenz. Also ich könnte auch durchaus mal eine Drossel festspannen, wenn die irgendwie abstürzen würde vom Baum. Die würde ich nicht verkommen lassen oder so. Da habe ich keine Berührungsängste. Aber das Ethische hat schon einen starken Einfluss.
Ja. Ich glaube, wir haben
also wir
jetzt
haben,
auch viel
wir haben,
gelernt,
ich, in der letzten Sendung drüber geredet, wo wir gesagt haben, also diese armen Vegetarier, Die kasteien sich ja oft nicht nur selber, sondern die werden ja auch von ihrer Umwelt kasteit, indem die dann vom Nachbarn den Teller weggezogen kriegen und gesagt wird, das darfst du nicht essen, da ist Speck in der Soße oder irgend sowas. Ne? Es geht denen ja in der Regel gar nicht darum, dass die gar kein Fleisch essen wollen, sondern die sagen, aus ethischen Gründen tue ich das, was ich tun kann, indem ich einfach kein Fleisch esse und dadurch die Massentierhaltung unterstütze. Aber man wird ja dann als Vegetarier auch manchmal eben von seiner Umwelt bestraft, dass die genau darauf achten, ob der Vegetarier auch wirklich kein Fleisch auf seinem Teller hat. Und deswegen habe ich immer gedacht, es wäre ganz sinnvoll, wenn man als Vegetarier sich nicht als Vegetarier bezeichnen würde, sondern sagen würde, ich esse eine pflanzenbasierte Ernährung, dann ist man nicht so wahnsinnig eingeschränkt.
Ja. Ne? Das, ne? Aber also, viele Leute brauchen einfach eine Ersatzreligion und dann, da ist es dann so verzwungen. Und manchmal möchte ich fast sagen, typisch deutsch. Ne? Ja. Also das ist also, dann
mir geht das auf den Keks. Ja? Also warum muss ich sagen, ja, ich bin jetzt, was bin ich denn, wenn ich Fleischesser bin? Ja?
Fleischesser.
Ja, aber da gibt es doch wieder einen Fachbegriff für. Oder wenn, was ist, wenn ich, ich esse doch das,
die
wozu ich.
Vegetarier.
Nee, das heißt anderes. Cornifere oder so ähnlich. Oder Cornichon. Nee, Cornichon war was anderes.
Keine Ahnung.
Und nichtsdestotrotz, ich mag diese Sticker nicht. Ja, also die finde ich ein bisschen doof. Ja? Aber was ich cool finde, ist, dass immer mehr halt auch, wenn du dir die Küche anguckst und früher hat man arme Leute Küche gesagt und dann gab es dann Steckrüben und dann gab es dies und dann gab es das, dass das zurückkommt und dass, wenn man es gescheit macht, es auch lecker ist.
Es gibt aber noch was Schlimmeres wie vegetarisch, wenn dann einer kommt und sagt, das musst du essen, die Karotte, da ist ein Haufen Kalzium drin, dann ist gleich Ende. Also wenn einer nur nach diesen Inhaltsstoffen navigiert durch sein Essen, das ist ja sowas von liebestöterisch, also das ist ja man könnte fast sagen, kulinarischer Safer-Sex, das ist ja völlig grauenhaft, sondern diese Lust, auch, dass man es ein bisschen ungefähr lässt. Mhm. Und wenn da ein klein bisschen Speck drin ist, also da stirbt man eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Nein. Aber man stirbt nach dem Kopf vorher schon, bevor es losgeht, ist man da oben tot.
Aber Vincent, das Problem ist ja, das hast du, und das habe ich ganz besonders, dass in unserem Umfeld sind immer Leute, mit denen man gut über Essen sprechen kann, mit denen, die auch wissen, was wir meinen, wenn wir von richtig gutem, von Genuss, von leckerem Essen und sowas sprechen und von perfekten Garzeiten, von Röstaromen und Würzungen und so. Das ist unsere Welt. In der Welt leben wir und wir denken, das wäre so. Aber geh mal raus in die richtige Welt, wo die Typen, die bei Rewe neben dir an der Kasse stehen, das ist eine ganz andere Welt. Die kennen das nicht und die interessiert es auch nicht. Es ist unfassbar. Ich habe hier Besuch gerade von einer jungen Dame, die ist selbstständig in der Messebranche, die vermittelt Messehostessen, hat nichts zu tun und arbeitet jetzt, um über die Zeit zu kommen, in einem Rewe-Markt. Und die erzählt mir, was da abgeht, dass selbst, ich sag jetzt mal, der, wie heißt der, Vorarbeiter im Rewe-Markt nicht weiß, was Tofu ist oder sowas. Das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn einfach nicht. Und so sind die Menschen draußen. Und das ist eben das Problem, was heute übrigens Tim Rauer, ich weiß nicht, wann er es gesagt hat, aber er hat gesagt, es geht steil bergauf. Wir können damit rechnen, dass in 20 Jahren 10-15% der Deutschen sich für, 10-30% die Deutschen sich für gutes Essen interessieren.
Das ist sehr optimistisch. Ja. Sehr optimistisch. Ja. Aber die Nische ist schon größer geworden. Also, wenn ich da zurückdenke, ich habe 74 angefangen, das war ja grauenhaft, da erwische ich einen Gast, der isst eine Artischocke und dann kaut er da wie eine Kuh. Ich gehe an diesen Tisch hin und dann hat er das alles rein gekaut, wie blöd. Und dann habe ich ihm das erklärt, wie das funktioniert mit der Artischocke. Und wenn man überlegt, von diesem Nichtwissen, und das war sogar noch ein freudiger Esser, was ich da auch durch Einflüsse, durch wir haben, in meiner Heimat standen viele Italiener, die Gastarbeiter damals, hat man die genannt, die haben uns ja die Kultur erst gebracht. Wir wussten ja nicht mal, also ich kenne noch die Zeit, wo Leute, Schwaben, gesagt haben, Olivenöl schmeckt nach Gastarbeiteröl.
Das
schmeckt ja grauenhaft, so ähnlich. Und da hat sich doch toll entwickelt.
Oder die deutsche Olive mit einem Stück Paprika drin.
Dass die Leute damals nicht Unrecht gehabt haben, weil ich weiß, dass ich 1990 von einem Kunden gefragt wurde, ob wir auch Olivenöl haben. Und ich habe ja damals immer gesagt, nee, haben wir nicht im Programm, aber ich kümmere mich drum. Und ich habe bis dahin noch keine einzige Flasche Olivenöl in meinem Leben in der Hand gehabt, obwohl ich gelernter Koch bin. Bei uns gab es kein Olivenöl in keinem der Restaurants. Und bin dann in den Großhandel gefahren und habe Olivenöl gekauft. Das Einzige, was sie hatten, Firma Dante Olivenöl.
Dante, genau.
Hämmer. Das ist ein Brackzeug gewesen.
Ja, schöne Dose. Aber
wird das nicht von Liqui Moly hergestellt? Oder?
Ja, wenn du das probiert hast, dann warst du wirklich geheilt. Dann sagst du, Olivenöl brauche ich nicht mehr. Ist für mich gestorben. Ne? Und ein Jahr später, ungefähr 91, habe ich dann angefangen, Olivenöl aus Italien zu importieren. Und der erste Lieferant, den habe ich heute noch, mit dem habe ich eine Stunde telefoniert, bis er gesagt hat, okay, er macht den ganzen Aufwand mit Verzollen und da war ja keine EU damals, mit einer halben Palette, weil er wollte mir eine Palette schicken und eine halbe Palette, das waren 240 Liter Olivenöl. Ich sag dir, ich habe nächtelang wachgelegen und habe gesagt, wer zur Hölle soll jemals 240 Liter Olivenöl bei mir kaufen? Ne? Das war 1991, also das ist noch nicht so lange her. Ne?
Ja, da sieht man eigentlich diese positive Entwicklung. Ich kaufe jedes Jahr 1400 Liter Olivenöl, nur für diesen Laden hier. Und also, ich habe eigentlich sonst gar kein Öl. Ich habe Butter, Olivenöl und da gibt es noch ein paar Exoten wie Mandelöl oder was weiß ich was. Meine jungen Köche, die basteln manchmal gern mal irgendwas rum mit Spezialöl, das ist nicht so mein Ding. Und das freut mich eigentlich sehr, dass die Leute das Essen, was auch ich mag und so weiter. Und ich sage ja zu meinen Gästen immer, wissen Sie, ich koche nicht für Sie und ich koche auch nicht für die Gäste. Ich koche für mich. Und was übrig bleibt, und das ist ziemlich viel, das kriegen die Gäste.
Ja, aber und das ist ja jetzt kein Statement fürs Mikrofon. Das ist ja tatsächlich so. Wenn man also bei ihm hinkommt, dann muss man sich schon dem Hausherrn fügen, was ich übrigens großartig finde, weil ich finde diese devote Stellung einem Gast gegenüber als Gastronom völlig unakzeptabel.
Ja, aber das hat sich, also früher galt das als arrogant, aber das hat sich eigentlich auch gelegt, weil also es gibt schon einen Gästekreis, der auch mit einem Kellner, das ist halt alles auf Augenhöhe. Ja, also so dieser Lakai, der da was anschleppt und so weiter, das funktioniert ja alles nicht mehr.
Das macht ja auch keinen Spaß.
Ne? Nee, also auch keinem. Ich weiß noch genau, wenn die Frau Staatsrätin und was weiß ich da, vor 40 Jahren musstest du eine Bauchlandung vorm Tisch machen. Und das hat sich ja alles, hängt nachher auch mit dem Alter zusammen. Also wenn man älter wird, geht manches leichter. Man muss nichts, man wird leichter akzeptiert. Also.
Ja. Wobei, Ralf, eins muss ich sagen, ganz so streng ist Vincent nicht. Ich war zweimal schon da. Jedes Mal wurde ich auch gefragt, gibt es Allergien? Und dann habe ich das dementsprechend auch gesagt und dann wurde auch sofort Rücksicht drauf genommen. Ja. Ich glaube, was dir auf den Keks geht, Vincent, das ist diese Schickimicki-Laktose-Intoleranz. Wo man mal gerne was hat, was man dann, aber dann nachher dann doch das Eis isst. Ja, also,
ja, also das stimmt schon, da hast du völlig recht. Das hat sich aber eigentlich auch gelegt. Oder die Gäste haben wir irgendwie vertrieben. Bisschen nicht mehr. Also ich bin da mal auch falsch interpretiert worden, wo ich gesagt habe, für Allergiker ist der Zutritt verboten. Aber die
Wieso? Du hast das doch sogar an deine Tür geschrieben, oder nicht?
Ja, aber ich habe nicht berücksichtigt, dass die Leute nur die erste Zeile lesen, weil sie ja Bildzeitungleser sind, da liest man ja nur die Überschrift. Drunter stand ja, wir machen es altmodisch, wir kennen uns aus, fragen Sie, wo es Ihnen fehlt, wir kochen, wie Sie es vertragen, gar
genau.
Kein Problem und so. Also dieser Austausch, dass man miteinander redet und nicht von vornherein schon die Schilder aufstellt und so weiter.
Jetzt Thema Krisen und Themen, da hast du jetzt gerade gesagt, im Rahmen der Corona-Krise hast du das für dich so als Urlaub gesehen praktisch. Und hast
da
also
Dinge, die man nicht ändern kann, tragt man mit Fassung.
Also genau.
Da brauche ich gar nicht mehr diskutieren.
Aber jetzt bist du ja 50 Jahre Koch. Ja,
ja und jetzt sind wir wieder offen und jetzt gilt es wieder. Ne?
Aber das war ja nicht deine erste Krise, oder? Da gab es doch zwischendurch auch schon mal was, wo du...
Ich bin schon dreimal davon gelaufen. Ja. Das war aber auch damals ein Beruf, da hast du wirklich ein so dickes Fell gebraucht. Und das habe ich mir auch sehr gemerkt, also in unserer Küche, die sind ja jetzt alle da, die Köche, du hörst ja gar nichts.
Ja.
Weil Köche, die du anschreien musst, sind entweder taub oder blöd oder sonst was. Und ich schaue halt, dass ich gute Leute habe und die zahle ich auch wesentlich besser wie der Tarif und so weiter. Also früher hatte ich eine große Fluktuation und jetzt geht überhaupt keiner mehr. Also das, weil sie sich hier wohlfühlen. Mhm. Und ich habe halt die Hälfte meines Lebens unter Angst gekocht. Nur gezittert vom Küchenchef.
Ja.
Und da kriegst du keine Leistung zusammen. Da kannst du schreien, brüllen, draufdreschen. Wenn ein Koch angstfrei ist und freudig,
Und kreativ sein kann. Und kreativ sein darf.
Dann darf er denken. Dann kann er auch nur denken und ist nicht dauernd blockiert.
Ja. Aber wie gehst du sonst mit Krisen um? Mal, nehmen wir mal an, jetzt kommt die zweite Welle. Hast du dir Gedanken drüber gemacht?
Dann wird's blöd. Aber ich plage mich nicht arg, das merke ich ja, wenn die Welle da ist.
Okay.
Ich kann jetzt da eigentlich nichts dran drehen oder vorbereiten.
Jetzt kannst du dir einen Satz neue Messer kaufen und Holzschnitte machen.
Ja, dann machen wir wieder was anderes. Straßenmusik vielleicht oder was der Teufel. Aber letztendlich kann ich nur dazu beitragen, dass wir hier die Regeln streng einhalten.
Ja.
Aber ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ist das Platzproblem bei dir nicht so arg gegeben, ne?
Nein.
Du hast immer viel Platz zwischen.
Ja, wir haben jetzt gerade 2 Tische weniger wie normal. Und wenn wir natürlich wie heute schönes Wetter haben, dann kriegen wir einen Spitzenumsatz zusammen, weil dann die Terrasse ja noch dazukommt.
Und das ist himmlisch hier, Ralf.
Also schönes Wetter ist momentan für die Kollegen, hat da fast jeder irgendwie ein bisschen draußen was. Das ist unglaublich wichtig gerade.
Aber da muss man natürlich sagen, da haben wir beide uns leider vertan, der Bernd und ich, weil er ist nach Süden gefahren, wo es schöne Wetter ist. Ich bin in den Norden, wo es regnet seit 48 Stunden gefühlt Windfäden hier. Hier ist die Terrasse jetzt, sag ich mal, eher unterbewertet.
Ich glaube, dieser Dürresommer.
Ja.
Da wird da nichts draus.
Nee, ich glaube, die Gebiete, wo wir Regen brauchen, die kriegen nichts. Das ist echt ein Problem.
Ja, ich beschwere mich auch nicht über das Wetter, aber es ist natürlich für die Gastronomen, die jetzt 2 Monate zu hatten, wo ganz jeden blöd. Tag von morgens bis abends die Sonne geschienen haben und die Terrasse war leer. Und jetzt können sie endlich ihre Terrasse aufmachen und schon fängt es pünktlich an zu regnen. Das ist natürlich eine
wirklich traurige. Ja, es ist natürlich. Es kommt auf die Art der Gastronomie an, die man hat. Ich war vorletzte Woche in München und da war ich in so einem Bierhaus, Schneiderweise, Riesenladen. Und dann sitzen da immer nur 2 Leute. Und dafür ist so ein Betrieb nicht konstruiert. Das ist ja eigentlich eine Bude, die normalerweise brummt und wackelt. Und wir haben auch dementsprechend Personal und den ganzen Ablauf. Das ist natürlich ein Riesenmist. Nicht? Wenn du, da hast du da vielleicht 2 Typen am Tisch, die trinken nur ein Weißbier, der nächste ist der Knödelsupp und da kriegst du ja keinen Umsatz zusammen mit so wenig Leuten.
Ja, auch die Menge der Produktion ist ja dann eine andere. Ja, und wenn du eine Küche hast, die ausgelegt ist für 20.000 Haxen in der Woche.
So ähnlich, ja. Also ich möchte nicht wissen, wie das da im Hofbräuhaus in München da so zugeht.
Ja, der hat ja gerade wieder zugemacht, oder? Hat der nicht gerade wieder zugemacht?
Ich weiß es auch nicht.
Ja, ich glaube, ich habe da was gehört. Ja.
Das Blöde ist, man kann eigentlich...
Nee, das Weiße nicht, das Hofbräuhaus.
Nee, er war im Weißen Brauhaus.
Ja, genau.
Ja.
Und das wirkt dann auch ein bisschen bedrückend.
Ja, klar.
Also das sind ja eigentlich Lokalitäten, die leben von den vielen Leuten, von der Stimmung, die da drin ist und so weiter. Und wir sind eigentlich in einer relativ glücklichen Situation, da muss man auch dankbar sein.
Also hier ist auch direkt wieder gut angelaufen, nachdem du aufgemacht hast?
Ja, war ich jeden Tag voll.
Ja.
Und aufgrund meines Alters haben wir ein sehr gutes Mittagsgeschäft. Jetzt wirst du fragen, warum.
Ja.
Da kommen mittags die reichen Rentner und essen mit.
Ah, okay.
Nicht? Also mein Zielpublikum mittags, das sind nicht die Jungen, die müssen ja arbeiten, geht ja nicht. Sondern den Rentnern, denen es langweilig ist. Und die vertragen vielleicht so ein Abendessen gar nicht mehr. Und das habe ich eigentlich ganz gezielt ausgebaut und behandelt die Leute eigentlich besonders zuvorkommend. Das kann ja schon sein, dass da mittags mal 3 Rollator hier stehen.
Mhm.
Aber das sind die Leute, die richtig Geld haben.
Ja.
Also, ja, und die pflegen wir.
Ja. Außerdem muss man sagen, wenn sie es den Berg hier hochschaffen, haben sie sich ihr Essen auch verdient.
Ja, wir haben eine Zahnradbahn und man kann auch ganz gut parken.
Du, ich bin nur 50 Meter vom Auto hier hochgelaufen, war schon außer Atem.
Das darf man nicht machen.
Ja, ich habe es schon gemerkt.
Ja.
Wie hat denn deine Familie das Thema Krise und Ähnliches aufgenommen? Jetzt Corona.
Letztendlich auch gut. Also meine Frau ist eigentlich nicht ganz so optimistisch wie ich. Und wir sind jetzt also schon über 40 Jahre verheiratet und ihr leichter Pessimismus und mein Optimismus, das ist die gut richtige Mischung. Sonst wäre das Ding vielleicht schon an die Wand gefahren worden von mir, weil ich da vielleicht zu sorglos bin. Aber was richtig schön war, wir haben ja noch nie miteinander in 40 Ehejahren miteinander gekocht.
Okay.
Und in der Privatküche kochen, ist ja gar nicht so einfach, sage ich dir. Also ich hatte ja Anschüsse kassiert, weil ich natürlich das am Boden ist, das Zeug gelegen, die Fetzen geflogen, dann an die Pfanne gespritzt, wie verrückt. Also man muss eigentlich dreimal so viel putzen wie meine Frau, wenn sie selber kocht. Und dann hat sie mich so diszipliniert, dass ich einfach das geordneter mache und nicht so, als hätte ich einen Spüler hinter mir. Und dann habe ich mich aber raus auf die Terrasse verzupft mit einem mobilen Herd zum Fleisch anbraten, das, wo es richtig krachen darf, und der Grill, und das Ganze habe ich ins Freie und einen Schirm aufgestellt, und da kann man dann auch mal so einen halben Salatkopf in den Garten schmeißen oder irgendwie.
Ja.
Da geht es nicht so genau zu. Aber es war für mich eigentlich eine interessante Erfahrung, unter welchen Bedingungen die Hausfrauen kochen.
Ja.
Mir ist auch ein paar Mal was angebrannt, wie verrückt, gell? Weil man halt dann nebenher noch ein bisschen Fernseh guckt und dann die Induktionsplatte, die ist jetzt völlig geräuschlos. Und dann,
ja,
dann merkst du ja überhaupt nicht, dass was läuft.
Kochst du in einem Restaurant mit Gas?
Wir haben hier auch
Induktion,
Mikroinduktion, haben aber auch elektrisch und haben Gas. Drei verschiedene, eigentlich aus Sicherheitsgründen, weil wir hatten hier schon mal einen Stromausfall. Da wird es ja richtig blöd bei vollbesetztem Lokal. Und da konnte man trotzdem noch weiter kochen.
Ja,
ich habe mal in einem Restaurant gesessen, in einem Gebiet, wo immer Stromausfälle sind, ne, wo also das total normal ist, die aber Elektroherde hatten. Und dann irgendwann macht es Kluck, überall ging das Licht aus, alle Herde gingen aus. Und dann, ohne dass ein Ton gesagt wurde, griffen die alle nach unten und zogen so einen Koffer raus. Und in dem Koffer ist so eine Gasflamme drin gewesen, mit so einer Propangaspatrone, mit einem Piezozünder, dann geht Klick. Und dann hatten die ihr Feuer und dann haben die einfach ihre Sachen wieder da drauf gestellt. Haben also, als wenn gar nichts wäre, einfach weitergekocht, weil die es schon 400 Mal mitgekriegt haben, dass einfach, wenn dieses Geräusch kommt und es dunkel wird, dann ist Stromausfall, dann müssen wir anders weiterkochen.
Das ist eigentlich Trainingssache, das sind wir ja hier eigentlich nicht gewohnt. Aber wenn es passiert, ist es ganz blöd. Ne?
Oh ja, jetzt überleben in der Gastronomie, jetzt wenn wir mal ins Tal runter gucken, einige hat es ja dahin gerafft jetzt schon. Und es gibt auch ein paar, denen es gar nicht so gut geht. Wie nimmst du das denn wahr in deinem Netzwerk, Vincent?
Das Komische ist, ich habe gar kein Netzwerk. Hm. Also ich lebe hier ja wie im Wolkenkuckucksheim. Und ich gehe auch wenig essen, weil die meisten Betriebe es nicht geschafft haben, im Gegensatz wie die Winzer, die Preise so zu gestalten, dass sie auch gute Ware kaufen können. Die meisten kaufen das billigste Zeug. Also ich rede jetzt nicht von Gourmet, sondern ich liebe ja eigentlich so dieses normale Gasthaus.
Ja.
Spätzle, Linsen und Spätzle, sind die Spätzle auch schon aus der Tüte hier. Ja. Also das ist einfach, und deswegen habe ich da eigentlich relativ wenig Kontakt. Jetzt aber hat sich hier eine Gruppe gebildet in diesem ganzen Not. Konnte ich letztes Mal nicht dazu, da ist auch der DEHOGA, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, dabei. Und da reden die zum Beispiel, ob man in der Zeit jetzt die Pacht, also viele sind ja Pächter bei der Stadt oder bei Versicherungen und so, ob man, wenn der Betrieb nicht laufen kann, ob man eine Pacht zahlen muss und so weiter. Und da bin ich gerne dabei, auch dahin zu stehen und die zu unterstützen und so weiter. Und diese Not hat irgendwie zu mehr Kollegialität verholfen.
Ja.
Also früher hat halt jeder in sein Loch da reingewurschtelt und rumgemacht. Und wir haben ja jetzt gemerkt durch diesen Lockdown, dass die Gastronomie erstens der größte Arbeitgeber in ganz Deutschland ist. Und zweitens sind wir wirklich für die Volksgesundheit wichtig. Das Schlimmste war ja bei diesem Lockdown nicht, dass man zwar rumfahren durfte, aber da fährst du irgendwo hin, was angucken, kriegst nicht mal einen Wurstsalat. Also da brauchst du eigentlich fortfahren.
Das stimmt,
also da haben wir diese soziale Komponente der Gasthäuser, das hat die Politik jetzt erst geschnallt. Das war einfach selbstverständlich. Und das hat, glaube ich, also diejenigen, die das überleben, diese Krise, gehen wir wahrscheinlich gestärkt daraus hervor, dass wir einfach anders, wie nennt sich das, sozialkonform oder wie was war wichtig?
Also systemrelevant.
Systemrelevant, ja.
Das hat man jetzt sozialkonform sollten wir auch sein.
Weil viele Politiker dachten, das wäre völlig überflüssig, da fressen und saufen, wozu denn das? Und das hat man jetzt gemerkt, dass das essentiell ist. Und auch zum Beispiel im Osten, die tun mir ja besonders leid, die müssen so billig und preiswert kochen, dass erstens der Wirt nicht leben kann, der Gast verdirbt sich den Magen, weil alles zu billig ist. Und ich glaube, dass auch jetzt mit dem Fleischskandal und so, dass ein neues Bewusstsein kommt und wir überhaupt mal wahrgenommen haben, vor allen Dingen die Mitarbeiter. Da heißt doch immer, was ist jetzt das Gericht wert? Da gucken die auf den Teller, aber das sind ja nur 30%. Ich kenne auch einen Cafetier, der sagt, also bei mir ist der Espresso umsonst. Sie müssen eigentlich bloß den Kellner zahlen, der es hinträgt. Das ist das Problem, das sind die Hauptkosten.
Sehr gut.
Ja, da denkt ja kein Mensch dran. Ne? Da heißt immer Kosten, Nutzen und so weiter. Da denken die überhaupt nicht dran, was noch dran hängt. Vor allen Dingen, dass man, das ist ja ähnlich wie in den Krankenhäusern, das haben wir jetzt ja auch gemerkt, wie wichtig diese Leute sind und wie die eigentlich in Hintern getreten werden seit Jahren. Und in der Gastronomie ist das ähnlich. Und deswegen haben wir auch so ein Nachwuchsproblem. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Sache dann erstens besser zusammenstehen und auch die Leute aufklären, wenn ihr ein, ich war in Leipzig, gab es ein Toskana-Schnitzel paniert für 3,50 mit Pommes. 3,50 €. Also wer das isst, kein Wunder, dass die Leute morgens bei der Arbeit mussten mal in die U-Bahn gehen. Die hängen ja alle das Gesicht runter, sind alle total traurig.
Das kann ja aber in Stuttgart auch passieren.
Ja, und ich war kurz vor Corona in Griechenland, weil mich diese alten Griechen interessieren mit meiner Tochter. Die sind ja viel ärmer wie mir. Aber sie haben gewisse gute Grundnahrungsmittel. Egal. Ist fast meistens ist es irgendwie Gemüsezeug, Salate und so weiter, wenig Fleisch, ein bisschen Lamm. Und die sind alle so glücklich, sind wirklich arm wie die Kirchenmäuse gegen uns. Und bei uns hier überhaupt keinen Sinn dafür, dass man sich durch Essen den Psychiater ersparen kann eigentlich. Wenn man zufrieden und wenn man glücklich ist. Also jeder napolitanische Hafenarbeiter ist ja eigentlich besser wie die Regierung in Berlin. Obwohl die kein Geld haben. Also die kriegen das hin.
Aber in Borchardt gibt es so leckere Schnetzel, habe ich mir sagen lassen.
Ja. Ich sage nichts über Kollegen, aber das sagt genügend. Das sag ich habe dort einen Schnetzel gegessen.
Aber die Problematik ist ja die, wenn du siehst, guck mal, die reichsten Deutschen heißen, weiß ich, Albrecht und Schwarz, weil die das billigste Essen verkaufen. Die Restaurants mit den höchsten Umsätzen heißen McDonald's und Burger King. Es ist ja jetzt nicht so, dass das hier vorgelebt wird. Und wenn du jetzt ein bürgerliches Restaurant hast und du möchtest die Ansprüche, dass alles wahnsinnig billig ist, erfüllen, musst du den Mist kaufen, sonst kannst du es nicht machen. Du, wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, ich koche ganz toll und mache die Preise ganz günstig, würde der Laden rennen wie die Hölle. Aber das wäre genauso, als wenn Mercedes sagen würde, wir verkaufen jetzt unsere Mercedes-Modelle alle zum Preis von Lada. Es würde nicht funktionieren. Und das ist die große Problematik. Ich glaube nicht, dass die Köche hingehen und sagen, weißt du was, es gibt Linsen, hast du eben gesagt, Nudeln und Linsen. Es gibt ja Le Puy-Linsen oder umbrische Linsen oder Champagner-Linsen.
Schwäbische Alblinse.
Aber es gibt natürlich auch die Schweinelinse. Also es gibt natürlich auch das Schweinefutter als Linse. Und ich glaube, in 90% der Spätzle und Linsen ist die Schweinelinse drin. Da ist keine Superlinse drin. Nicht, weil der Koch das nicht will, sondern weil er sagt, wenn alleine in dem Linsengericht für 1,50 Euro Linsen drin sind, dann muss ich ja 12 Euro oder 14 Euro dafür am Ende des Tages nehmen. Das zahlt mir kein Schwabe, das zahlt mir auch kein Badenser und auch kein Nordrhein-Westfale. Das ist ein Sachzwang, den man auch nicht oft genug diskutieren kann. Und da ist wieder heute eben was die gesagt haben, dass Vincent, du bist ein sehr komplexer Mensch, weil du in deinen ganzen Sachen auch immer ganz andere Hintergründe, wie zum Beispiel Greenpeace oder Foodwatch oder Slow-Food-Gedanken mit einbringst. Du denkst also nicht nur vom LKW bis auf den Teller, sondern du denkst auch vor den LKW. Wo kommen die Lebensmittel her? Wer hat die produziert? Hat er die mit einem gewissen charmanten Umgang mit seiner Umwelt produziert oder und so weiter. Du hast das immer gehabt oder schon seit bestimmt 30 oder 40 Jahren bist du mit diesem ganzheitlichen Gedanken unterwegs und 4 Generationen mit dir, also alle Generationen seit 1960 haben diesen Gedanken völlig verabschiedet und erst jetzt, was jetzt 15 Jahre alt ist, also diese Jetzt-Generation, die jetzt 15 Jahre, 16, 17 Jahre alt ist, die kriegen langsam diesen Dreh hin, dass die sagen, auch durch Greta und so, das muss viel ganzheitlicher sein. Das geht nicht nur, dass man sagt, Kosten für Pommes und Currywurst 3,50 oder so, sondern wo kommt die Wurst her? Wer hat die gemacht? Und so weiter. Und so sehr ich diesen Tönnies hasse, ich hasse den von Grund auf für alles, was er getan hat. In der einen Situation hat er was Gutes gemacht, weil da wieder 1 Million Augen sind aufgegangen und haben wieder ein bisschen Feeling für Tierquälerei, für den Umgang mit Menschen, der ja genauso schlimm ist bei Tönnies wie mit den Tieren. Klar. Wieder 1 Million Leute die Augen geöffnet und gesagt haben, in dieser Generation, die vielleicht eh schon sensibilisiert ist oder den Teil der Generationen davor, die schon ist vielleicht ein bisschen sensibler geworden. Und das ist natürlich auf dem Weg, dass man sagt, Genuss ist Belohnung. Belohnung ist das höchste Gut, was man für einen Psychiater bezahlen müsste oder wofür man beim Psychiater bezahlen müsste, dass man das alles umsonst haben kann, wenn man sich nur ein bisschen Zeit nimmt wie die Griechen oder die Süditaliener und sich um sein Essen kümmern würde und die Sachen mit Lust und mit Freude essen würde und nicht, weil man Hunger hat und weil man sonst verhungern würde und weil, keine Ahnung, was für Beweggründe.
Ralf, ich muss da mal reingrätschen jetzt, weil du weißt, ich bin gut, gern und viel Esser, Slow Food und ähnliche Themen, absolut. Ich engagiere mich da auch noch in anderen Bereichen, aber und mir ist lieber wichtig, ich habe halt 100 Gramm gutes Fleisch, ja, als dass ich weiß, ich habe ein halbes Kilo da. Aber bitte geht in die Schulen und da finde ich jetzt sowas, was Jamie Oliver seinerzeit gemacht hat oder auch Tim Melzer oder du hast sowas Ähnliches auch schon gemacht mit Schulen, glaube ich, in die Schulen gehen und mal erklären, was ist gutes Essen. Es hilft ja nichts, guck doch mal in diese scheiß Kochsendung, die du siehst zum Teil, wenn da auf Kabel 1 oder so irgendein Pseudokoch irgendwo was rummanscht und die Fertigdose aufreißt und sagt, dafür reicht das. Ja? Mich macht das ja sauer, mich macht's richtig sauer. Und wir müssen eigentlich den Kindern beibringen, wie kann man gut essen und was ist Wertigkeit im Essen.
Wäre es nicht sinnvoller, den Autoren das beizubringen? Weil in den Kochsendungen, wo ich bin, wo
die
ich
sind
als Gast.
Anders, ja klar.
Nee, ganz im Gegenteil, die sind genauso. Die sagen, wir müssen es so machen, dass unsere Zuschauer das nachvollziehen und verstehen können. Wir können jetzt hier nicht mit Kaviar und Gänseleber und Austern und sowas arbeiten, sondern wir müssen mit Sachen arbeiten, die verstehen. Und das ist eben der Fehler. Wir müssen nicht mit Sachen arbeiten, die verstehen. Wir müssen mit Sachen arbeiten, die sich wünschen sollen. Die sollen sich wünschen, mal so ein geiles Stück Fleisch oder so einen tollen Fisch oder so was Perfektes zu kriegen. Und nicht so nach dem Motto, das Preis-Leistungs-Verhältnis der Discounter ist ziemlich gut und das kriegt man auch damit irgendwie hin und so, was sie jetzt immer da vermangeln. Und da denke ich, da sollte man eher mit den Autoren reden, weil ich glaube, im Fernsehen kann man mehr Bildung rüberbringen als in den Schulen.
Ne? Ja, aber das Problem ist ja, dass im Fernsehen das bei vielen gar nicht mehr richtig wahrgenommen wird, weil die Zielgruppe, die ich spreche, die guckt nicht Fernsehen. Ne?
Ich meine, es sind ja über 80 Millionen und die Hälfte davon sind einfach stumpfsinnig. Und die sind auch nicht zu sanieren. Wir müssen uns halt auf die andere Hälfte konzentrieren, dass wir da möglichst viele rüberziehen. Und als hier das Restaurant geschlossen war und ich zum Einkaufen bin, ja immer in die Bioläden. Und das sind wirklich fast nur junge Leute und die bezahlen das. Und deswegen bin ich da schon optimistisch. Ich merke es ja auch an meinem Geschäftsgang. Für gute Küche ist ein guter Markt da. Ja. Und der Rest, das sind ja verlorene Seelen, das kannst du irgendwie völlig vergessen.
Ja.
Die sind auch nicht sanierbar, glaube ich. Die haben auch vielleicht so viele Leasingverträge für ihre Riesenfernseher und den ganzen Krempel, was sie so brauchen, dass sie gar kein Geld übrig haben. Und dann brauchen sie nur eine tolle Karre, muss ja auch noch sein. Und da bleibt ja fürs Essen dann einfach nicht viel übrig. Ne? Und den Leuten ist nicht zu helfen. Aber auf der anderen Seite, der Ralf ist ja in dem Segment da total unterwegs. Ne? Da tut sich, das machst du richtig gut. Gell? Und ich finde es auch toll, dass man das im Internet bestellen kann. Habe ich nämlich gemacht. Beim Lockdown habe ich auch vieles übers Internet gekauft, in deinen Shop da und so weiter. Und das ist so eine Entwicklung, das hätte ich vor 20 Jahren nie gedacht, dass es so wird.
Aber du weißt du, was ich in den 20 oder sagen wir in den 30 Jahren, seit ich das mache, was für Schelte ich einstecken musste, weil jedes Gespräch, am Anfang jedes Gespräch, später dann nur noch jedes zweite Gespräch, endet ja mit dem Satz, ja, bist du eigentlich verrückt geworden? Du kannst doch nicht für ein Kilo Reis 5,40 Mark nehmen. Ne? Natürlich war das ein besonderer Reis von den Schmelzwässern des Himalayas bewässert und naturally grown. Aber die kannten den Reisfit im Kochbeutel oder Müllers Mühle. Und da hat das Kilo Reis halt eine Mark gekostet, Mark 20. Und wenn ich mit dem guten Zeug kam, dann gesagt, das ist ja gut, aber kannst doch nicht so viel Geld dafür nehmen. Und wenn du es einmal am Tag hörst und 30 Mal am Tag sagen die Leute, oh, das ist aber schön, dass ich das für euch kriege, mag es gut sein. Weil ich habe damals, ich sag mal, 15 Mal am Tag gehört, ob ich nicht ganz verrückt geworden wäre, weil das alles so teuer ist. Und die es gut fanden, die sind ja dann immer auch noch still. Das ist ja das Schlimme. Ne, die sagen ja nicht, oh, wie toll, sondern die sagen, oh, danke schön, auf Wiedersehen. Aber die anderen, und ich habe wirklich, wie viel tausend Nächte ich nachts wach gelegen habe, gesagt, Ralf, machst du das Richtige? Und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die charakterlich nicht meine Stärke besitzen und nicht mein Ego, dass die irgendwann sagen, okay, das hat überhaupt keinen Zweck. Wir müssen jetzt auch Müllers Mühle Reis verkaufen oder irgend sowas. Ne? Und ich habe ja immer ich habe heute noch, also heute nach 30 Jahren kriege ich noch Anfeindungen deswegen. Ne? Und
das habe ich auch, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht. Ja, es gibt natürlich Leute, die kapieren ja überhaupt nichts. Denn kannst du es nie stimmig machen, es sei denn, du würdest ihnen schenken, dann wäre es okay. Aber
das müsste noch ganz toll sein.
Ja, aber dann hätten sie wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen und würden nicht mehr kommen.
Ja, nee, man muss sich dann diese Leute einfach auch vom Hals schaffen. Weil geht man dran kaputt, dann muss ich noch einen Psychiater engagieren. Ja. Für mich, für die Gäste sowieso manchmal. Aber der größte Fehler in der Gastronomie ist, dass man es allen recht machen will. Sondern man muss einfach sagen, das ist mein Ding, so mache ich es. Und dann muss ich gucken, dass ich ähnlich Denkende, dass die zu mir kommen. Ja. Aber wenn du jeden mitreden lässt, der eine sagt, ja, warum haben sie denn kein Wiener Schnitzel auf der Karte? Ja, warum denn kein Zigeunerschnitzel? Und viele Wirte reagieren zu sehr auf die Wünsche der Gäste und dann haben sie am Schluss einen Gemischtwarenladen beieinander von Asien bis was weiß ich was, damit jeder Gast ja nirgendwo anders hingeht. Und ich sage halt, ich bin ein Schwab und ich kann nicht Chinesisch kochen, aber in der Stadt gibt es welche, die können das. Ich mache das, also ganz bestimmte Erwartungshaltung erfülle ich. Und da braucht es halt schon ein paar Jahre, bis dann eben so ein Publikum zusammenkommt. Ja. Und die meisten Kollegen wollen eigentlich alles abdecken, dass der Gast ja nirgends mehr woanders hingeht, weil er kriegt ja in unserem Hause alles. Vom Pumuckl-Teller bis zum Seniorenplatte gibt es alles. Und das darf man nicht machen. Man muss ja so.
Aber ich glaube, die Zeiten verändern sich da auch ein bisschen. Wir haben ein paar schöne Beispiele. Patrick Japs in Essen zum Beispiel, da gehe ich gern hin, Kollege von dir. Oder eben auch Schiffers in Essen. Auch da ist es so, da gibt es ein Mittagsmenü. Es liegt immer so um die 10, 12 Euro. Da gibt es ein gescheites Schnitzel. Dazu gibt es mediterranes Gemüse und. Vielleicht eine kleine Suppe vorneweg. Gescheites Essen, ja. Keine Riesenportionen, also eben für Mittag, so halt für Businessleute oder für Senioren. Und so langsam ändert sich was. Und Leute wie ich zum Beispiel, ich bin ja hier der Gast unter uns dreien sozusagen, ich gehe in solche Restaurants nicht mehr. Und wenn, ist es Notessen. Und mir ist klar, ich nehme das, was wo ich meine, dass am wenigsten Chemie drin ist. Und dann muss ich das halt essen. Ja?
Bist du sicher, dass der Patrick für ein Schnitzel 12 Euro
nimmt? Nein, Schiffers. Schiffers mittags.
Wollte ich gerade sagen, der Patrick, weil Patrick Japs hat Michelinstern gekocht und hat sich selbstständig gemacht. Der kocht Weltklasse und ich will nicht, dass wir
du jetzt. Du hast mich einfach Leute nur falsch zum, verstanden. Schiffers.
Dass wir Leute zum Schiffers Patrick schicken und die sagen im Radio, die haben gesagt, ich kann hier für 12 Euro Mittag essen. Da müssen wir aufpassen beim Patti, der kocht wirklich.
Ja, der Patti kennt mich ja und der wird mich auch persönlich anrufen, die alle an mich verweisen. Also insofern passt das schon. Genau. Ralf, wir müssen zur Abschlussrunde kommen.
Wir haben doch gerade erst angefangen.
Ja, eben. So geht das eben. Ja. geht das, aber wir müssen mal gucken. Weißt du, diese Aufmerksamkeitsschwelle der Hörer, die lässt nach 50 Minuten.
Genau,
absolut. Ja, genau. Und jetzt sind wir bei 48, deswegen.
20 Minuten ab, aber das ist uns egal.
Ja, genau. Das ist uns eh wurscht, ja. Aber wir trainieren ja unsere Hörer und wir haben immer mehr auf einmal. Also, das ist ganz spannend. Ich glaube auch, dass das ganz gut funktioniert, so diese Kombination, wie wir das machen. Und wenn wir so tolle Gäste haben wie dich, darf ich nochmal wiederkommen? Ich würde ja. Ja.
Ich freue mich über jeden, der kommt.
Ja, aber weißt du, was mein schönstes Erlebnis mit ihm war? Ich glaube, du erinnerst dich da gar nicht dran. Also ich war da und wir haben toll gegessen. Meine Liebste und ich, wir haben toll gegessen. Haben hier hinten im Eck gesessen, toller Tisch, schön in Ruhe. Ich glaube, wir hatten sogar sowas Ähnliches wie einen Hochzeitstag. Und dann war aber ein Kartoffelgratin nicht so gut. Und ich habe das aber kommentarlos, weil alles super war. Und ich wollte dann natürlich auch dem Meister nicht zu nahe treten, indem ich mich jetzt über so ein pisseliges Kartoffelgratin da irgendwie beschwere. Und habe es einfach nicht gegessen. Und dann stand ich draußen mit meiner Liebsten und du weißt, ich fröne noch der alten klassischen Leidenschaft des Rauchens. Und dann auf einmal stand der Chef vor mir und sagte, ja, hat euch das nicht geschmeckt? Und dann habe ich gesagt, nee, das war ja nicht durch. Ja, das war nicht durch, das geht so nicht. Dann komme ich mit dem Schnapswagen nachher. Was ein sehr verheerendes Ergebnis hatte, aber es war sehr, sehr schön. Es war sehr, sehr schön. Aber von da aus, hier wird mit Seele, Leib und Seele gekocht und da wird auch kontrolliert, ob es geschmeckt hat. Das finde ich sehr gut.
Und Fehler gibt es immer. Also
ja, klar.
Wir haben ja so ein Zeitalter, wo man gar keinen Fehler mehr machen darf. Also man muss nicht so viel machen wie der Verkehrsminister, aber kann schon mal passieren, dass was schief geht und da muss man halt auch dazustehen.
Ja.
War Mist, ich gehe auf die Knie und so weiter.
Genau.
Weil das Kochen ist ja schon eine sehr lebendige Sache und ist oft nicht so vorausplanbar. Also ich freue mich über jeden Tag, wo ich nicht mehr wie zwei Fehler mache oder so. Also fehlerfreien Tag, ich glaube, ich habe keinen noch nie einen gehabt.
Aber wer hat denn?
Aber die Kundschaft das halt nicht merken.
Ja, das ist ja das Gute, wenn man nochmal Endkontrolle macht, bevor der Teller rausgeht. Aber jetzt nochmal Abschlussfrage. Was war das schönste Ereignis für euch in der letzten Woche? Sollen wir mit Ralf anfangen?
Ja.
Ralf, was war das schönste Ereignis? Kurz und knapp.
Ja, wir haben ich muss jetzt mal wieder ganz privat werden. Wir haben natürlich bei uns im Augenblick, meine mittlere Tochter bekommt heute ihr Baby. Also sie ist heute in die Wehen gegangen.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Deswegen
also, dass alles gut geht, wir drücken die Daumen.
Das schönste Ereignis dieser Woche wird heute wahrscheinlich im Laufe des Tages noch kommen. Und wenn ich mal geschäftlich sagen muss, wir hatten tatsächlich vor 3 Wochen die beste Woche seit Corona, vor 2 Wochen etwas besser und diese Woche etwas besser. Also wir sind ja der verlängerte Arm der Gastronomie. Wir merken, umso mehr Freiheit die Gastronomie hat, umso mehr kommen die auch wieder zu uns zurück. Und wir sind zwar immer noch bei 70% etwa dessen, was wir zu leisten imstande sind, aber wir merken, dass es immer jede Woche ein bisschen besser wird und wir hoffen, dass wenn die Hotels auch mal wieder ordentlich anfangen zu arbeiten und die ersten Schiffe wieder draußen rumschippern und so, dass wir wieder da landen werden, wo wir mal irgendwann gestanden haben. Und die Zeit zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir dadurch, dass wir eben nicht an Qualität, an Personal oder an Service gespart haben, dass wir damit den richtigen Weg gegangen sind. Und wir denken noch wenige überschaubare Anzahl von Wochen und wir werden wieder da sein, wo wir irgendwann mal waren. Und was in der Zeitung stand, es wird keine zweite Welle geben, es gibt aber eine Dauerwelle.
Das soll auch keine Dauerwelle werden. Vincent, was war dein schönstes Ereignis letzte Woche?
Ich war beim Zahnarzt.
Und?
Und ich hatte durch den Garten viel Gartenarbeit gerade, also das wächst ja. Die Natur ist ja so großzügig, auch wenn du nicht willst, wächst alles. Auch die Brennnesseln. Ich schufte und hatte einen Rückenhexenschuss, was der Teufel da im Rücken. Und dann liege ich ist dieser Zahnarztstuhl und dann geht er nach hinten runter und mir zieht es den Rücken lang. Knacks! Und ich war wieder topfit. Das hat jetzt gar nichts mit dem Essen zu tun gehabt.
Geht das auch aber auf Kasse dann?
Der Stuhl war einmal, jedenfalls kann ich nur empfehlen, wenn es im Rücken ist, sich und so. Auf alle Fälle ist es für einen Koch und für mich nicht wichtig, schmerzfrei zu sein. Also das Kochen ist auch eine körperliche Angelegenheit. Und ich so am Herd, da 4 Stunden durchzukochen, das schaffe ich gar nicht mehr. Das muss man einfach auch einsehen. Ich sage immer, die Leute denken, ich bin so ein Wahnsinnskoch. Nee. Das, was ich mache, ist das, was ein Fußballtrainer macht. Die machen einen Dauerlauf und ich fahre mit dem Fahrrad nebenher und gucke, dass ich kann nicht fahren. Also so ähnlich läuft das. Und so in dieser Art bin ich da eigentlich sehr zufrieden. Vor allen Dingen eine ganz große Freude hatte ich gehabt, wo die gesamte Belegschaft gesagt hat, sie verzichten gerne auf einen Monatslohn, wenn mir das hilft. Dann habe ich gesagt, nee, vorher wird Haus verkauft und vorher gehe ich meine Straßenmusik, bevor ich euch da... Aber das hat mich sehr gerührt. Also das ist schon... Das war eigentlich die größte Freude von diesem ganzen Corona-Zeugs da.
Solidarität ist was.
History is not repeating, but it's rhyming. You know, wir haben das in den ganzen Folgen gehört. Diese ganz tollen Typen, alle tollen Typen, stellen ihr Licht immer unter das ihrer Mitarbeiter und lieben ihre Mitarbeiter und machen gerne mit ihren Mitarbeitern weiter und die Mitarbeiter machen gerne mit denen weiter. Das ist eine wunderbare, du hast wirklich jetzt ein besseres Schlusswort, kann man kaum geben, außer wenn wir jetzt mal fragen, was das Schönste für Bernd Zipper in dieser Woche war.
Oh, das Schönste für mich in dieser Woche ist natürlich meine kleine Reise, die ich gerade habe, ja. Und dass ich dann mit jemandem wie Vincent Klink neben ihm sitzen darf und so ein bisschen von der Atmosphäre und von der Energie mitnehmen darf. Also das ist definitiv für mich diese Woche mein Erlebnis.
Und meine Freude gerade ist, wie du das technisch da hinkriegst.
Also wir wundern uns selber. Unglaublich. Wir wundern uns selber drüber.
Wir wundern uns auch das erste Mal, dass es funktioniert hat. Hey.
Aber du kannst, wenn du möchtest, Vincent, uns sogar eine E-Mail schreiben. Und zwar haben wir eine E-Mail-Adresse. Ralf, hast du die noch im Kopf?
Ja, ich weiß, die heißt so wie wir. Gastro Survival Passionistas, also GPS.
Nee.
Und dann der Klammeraffe.
Ja, doch.
Bosfood.de.
Aber das würde GSP heißen. Gastro Survival Passionistas.
Ja. Was habe ich gesagt?
GPS? Gastro Passionistas Survival. Aber egal.
Okay. Also wir bleiben bei GSP.
Bosfood.de. Und ich sage jetzt einfach mal hier von der WLAN-Höhe. Das ist so schön hier. Ich würde mir am liebsten einen Liebestuhl nehmen, aber gleich beginnt hier der Service. Ich werde rausgeschmissen. Ralf, in den hohen Norden, wir sagen...
Ich muss noch ein Abschiedswort zu Vincent sagen. Du weißt, was heute für ein Datum ist?
Nö.
Der 4. Juli.
Der 4. Juli.
Zwei Feiertage. Der unbedeutendere ist ja der Independence Day. Der bedeutende Eckhard Witzigmann hat heute Geburtstag.
Ach, ne? Da schicke ich Ihnen eine Mail.
Ja. Genau, und ich
habe viel von Ihnen gelernt.
Ich auch. Ich sage, Eckhard, alles Gute zu deinem Geburtstag und ich sage dir, es war mir wirklich ein Vergnügen und es war mir eine große Ehre, mit dir diesen Podcast gemacht haben zu dürfen. Wenn ich das nächste Mal in Stuttgart bin, ich verspreche es, ich bedanke mich bei dir dafür.
Ich bin da.
Indem ich einen Haufen Geld in deinem Gästerestaurant verpasse.
Dem kann ich mich nur anschließen. Meine Frau weiß, dass ich das auch schon getan habe. Aber es ist sehr sinnvoll angelegt. Also in diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, macht's gut. Tschüss und bis nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Du, Ralf, weißt du, dass ich...
Der beste Podcast, den wir je gemacht haben.
Absolut. Und weißt du, dass ich derjenige bin, der bei uns in der Familie die Spätzlepresse geerbt hat? Das erste männliche
Mitglied. Aber Spätzle werden nicht durch die Presse gedrückt.
Doch, wenn du ganz viele machen musst und ich muss immer kiloweise machen. Also das
aber du musst halt nur ein bisschen mehr Bewegung im Handgelenk, dann kannst du auch vom Brett haben.
Kein Kommentar dazu. Okay, in diesem Sinne. Tschüss.
Alles klar, bye bye.
Ciao, Ralf.
Besonderen Dank an Carlos Ebelhäuser für seinen Track Nitro Play.
Das waren die Gastro Survival Passionistas für diese Woche von und mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder. Ehrenwort spätestens nächste Woche.